Wir schreiben das Jahr 1996. Der Fußball kam nach Hause, dahin, wo er nach Meinung der Engländer auch hingehört. Ins selbsternannte Mutterland des Sports. Der Fußball kam, aber der EM-Pokal, ja, der ging, nämlich dahin, wo er hingehört, natürlich nach Deutschland. Und das damals schon zum bereits dritten Mal, weil der Star die Mannschaft war, weil diese Mannschaft taktisch perfekt agierte. Ach ja, und weil bei dieser EM 1996 gleich zwei alte Fußballweisheiten griffen.
Triumphale Siege, bittere Niederlagen, dramatische Spielverläufe, strahlende Sieger und am Boden zerstörte Verlierer. Das ist der Stoff, aus dem die legendärsten EM-Spiele aller Zeiten gemacht sind. Malte Asmus und Dietrich Schulze-Marmeling erzählen ihre Geschichte in dieser Sonderstaffel der 100 Fußballlegenden.
20-odd men kicked a ball around for 120 minutes and at the end the Germans won.
Wobei im Finale gegen Tschechien brauchten die Deutschen die 120 Minuten nicht mal. Da reichten ihnen ja sogar nur 95, bis das hier passierte.
Das Mittelfeld wird ignoriert. Lange Bälle nach vorne, Klinsmann. Bierhoff, ganz nah bei ihm, Kadlec. Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister!
Aber ob schon nach 95 oder erst 120 Minuten, die Konsequenz war auf jeden Fall die gleiche. Deutschland gewann.
Durch das erste Golden Goal in der Fußballgeschichte.
Und die andere Weisheit, die damals griff, war, dass Engländer eben einfach keine Elfmeter schießen können. Und ganz bitter für England war damals, dass sich diese beiden Weisheiten ausgerechnet bei der EM im eigenen Land wieder mal bewahrheiten sollten. Und ausgerechnet auch noch beide im Halbfinale, beim direkten Duell zwischen Deutschland und England, dem Duell der Erzrivalen. Und auf das blicken wir heute bei den legendären EM-Spielen zurück mit Dietrich Schulze-Marmeling, Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur und unter anderem Autor des Buches Giganten, die größten EM-Spiele aller Zeiten aus dem Verlag Die Werkstatt. Hallo Dietrich.
Ja, hallo.
Deutschland gegen England, ein absolut legendäres Spiel bei einer, aber auch insgesamt schon ziemlich legendären EM.
Wir haben jetzt ein 16er-Turnier. Man kann noch mehr von einer Europameisterschaft sprechen, als das beim alten Format der Fall ist. Und es ist ja auch ein Turnier mit großem Zuschauerzuspruch, mit großer Begeisterung in England. Ein Turnier, das medial auch deutlich aufgewertet wird gegenüber den vorherigen Veranstaltungen.
Ein erhöhtes Teilnehmerfeld nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und damit vier Vierergruppen. 16 Mannschaften, eine K.O.-Runde ab dem Viertelfinale. Das ließ sich natürlich prächtig im Fernsehen inszenieren, zumal das Austragungsland England mittlerweile auch wirklich hervorragende Bedingungen bot.
Anstelle dieser alten, verrotteten Stadien, die auch mit Grund waren für die Katastrophe, die der englische Fußball in den 80er Jahren erlebt hat, ist eine moderne versitzplatzte, muss man sagen, Stadionlandschaft getreten. England verfügt zu diesem Zeitpunkt über die modernste und beste Stadionlandschaft in Europa, kann die Sicherheitsauflagen der UEFA erfüllen. Und wie gesagt, es sind reine Sitzplatzstadien, die auch über die erforderliche Mindestgröße verfügen. Also eine ganz andere Stadionlandschaft, als wir jetzt zuletzt 92 erlebt haben in Skandinavien, in Schweden. 8 Stadien werden nominiert, darunter so traditionsreiche Städten wie Wembley natürlich, Anfield, Heimstätte vom FC Liverpool und Old Trafford, die Spielstätte von Manchester United. Was den Zuschauerzuspruch anbelangt, auch diese EM ein Erfolg. 41.000 kommen im Schnitt zu den Spielen.
Und die kriegten auch ordentlich was geboten für ihr Geld, auch aus deutscher Sicht, vor allem in der Gruppenphase.
Man ist mit Tschechien, Italien und Russland einer Gruppe. Man gewinnt diese Gruppe recht souverän. 5:0 Tore, also kein Gegentor, 7 Punkte. Tschechien wird mit 2:0 besiegt, Russland mit 3:0. Gegen Italien gibt es ein glückliches 0:0. Zu diesem Zeitpunkt steht allerdings schon der Einzug ins Viertelfinale fest. Geht eigentlich nur noch um Gruppensieg. Und dieses torlose Remis hat man vor allem Andreas Köpke zu verdanken, der unter anderem einen Elfmeter von Zola pariert. Im Viertelfinale dann gegen die Kroaten. Und hier gewinnt man mit 2:1 und kassiert sein erstes Gegentor.
Und die Deutschen kassierten nicht nur ein Gegentor, sondern mussten in diesem Spiel auch sonst ordentlich einstecken.
Die Kroaten sind in diesem Spiel über weite Strecken eigentlich überlegen, sind auch technisch besser. Aber, und jetzt kommt die dunklere Seite des kroatischen Fußballs, die wir auch bis heute kennen, auch sie gehen sehr aggressiv zur Sache und in diesem Spiel wirklich bis an den Rand der Brutalität. Also nur ein Beispiel, Christian Ziege, wird von Slaven Bilic am Boden liegend auf die Schulter getreten, bewusst auf die Schulter getreten. Ziegel spricht später vom schmutzigsten Spiel, das er jemals erlebt habe. Es ist so diese, sind so die zwei Gesichter des kroatischen Fußballs, die man ja so ein bisschen manchmal an argentinischen Fußball erinnert. Auf der einen Seite eben eine sehr schöne Seite, technisch extrem beschlagen. Auf der anderen Seite aber auch eine ästliche Seite, überaggressiv.
Deutschland kam allerdings trotzdem ins Halbfinale und da ging es dann eben gegen England. Und die wollten 30 Jahre nach dem WM-Erfolg im eigenen Land endlich wieder einen Titel gewinnen. Nach 30 Jahren Pause, in denen vor allem die Deutschen immer wieder all ihre Träume zerplatzen ließen. Seit dem legendären WM-Finale von 1966 hatte Deutschland nämlich in keinem wichtigen Duell gegen England mehr verloren. Weder im legendären WM-Viertelfinale 1970 noch im EM-Viertelfinale 1972. Wir haben diesem Spiel eine eigene Folge in dieser Reihe gewidmet. Und auch nicht im Elfmeterdrama im WM-Halbfinale 1990. Doch an diesem 26. Juni 1996 in Wembley, da sollten die Deutschen endlich fällig sein, hofften damals jedenfalls die Engländer. Entsprechend beschwingt und erwartungsfroh fiel daher wohl auch die Anmoderation von BBC-Moderator Des Lynam aus.
Hello again, glad you've tuned in. You've obviously heard there's a football match on tonight. England against Germany, the second semi-final of Euro 96. Sporting history waiting to be made.
Und diese leichte Euphorie, die in dieser Anmoderation mitschwang, hatte ihren Grund. 1994 hatte man es nicht zur WM in den USA geschafft, aber 1996 war man nun mal Ausrichter der ersten EM mit 16 Teams und damit automatisch qualifiziert und dabei. Die Vorturnierform war zwar alles andere als überragend gewesen, doch nach einem 1:1 im Eröffnungsspiel gegen die Schweiz hatten die Three Lions immer besser ins Turnier gefunden. Angefeuert von ihren begeisterten Fans hatten sie Schottland mit 2:0 besiegt. Und sogar die Niederlande mit 4:1 vernichtend geschlagen. Damit ging es für sie als Gruppenerster ins Viertelfinale und da schlugen sie tatsächlich auch noch die Spanier. Und das, man höre und staune, im Elfmeterschießen. Ja, ihr habt richtig gehört. Und Torhüter David Seaman, der damals alles andere als unumstritten war, hatte dabei sogar einen Elfmeter gehalten. Und das war ihm auch schon im Gruppenspiel gegen Schottland gelungen.
The funny thing that I remember about that is that straight afterwards, Tony Adams come up and grabbed me and give me a kiss on the cheek, and I was like, "Get off!" Because Tony gave me the kiss because he gave the penalty away. You know, so he was rather relieved, I should say.
England erleichtert. Das Team war also in Form, konnte plötzlich Elfmeter schießen und hatte sogar einen Torhüter, der diesen Titel auch verdiente. Was sollte da gegen Deutschland eigentlich schon schiefgehen? Zumal die DFB-Auswahl personell auf dem Zahnfleisch ging.
Das DFB-Team plagt vor dem Halbfinale schwere Personalsorgen. Jürgen Kohler und Klinsmann und Bobic fallen verletzt aus.
Eine wahre Verletzungsseuche hatte sich im deutschen Lager breit gemacht. Jürgen Kohler, der hatte sich gleich zum Auftakt verletzt. Kapitän Jürgen Klinsmann wurde im Viertelfinale von den Kroaten kaputtgetreten. An einen Einsatz gegen England war damit nicht mehr zu denken, klärte DFB-Pressechef Wolfgang Niersbach die internationale Presse dann auch auf.
Definitely is out. There's no miracle, nothing else. He's not able to play. Absolutely sure.
Und dazu kam auch noch Thomas Helmer, der sich seit dem Italienspiel und einem Tritt von Pierluigi Casiraghi mehr schlecht als recht von Spiel zu Spiel schleppte, aber tapfer auf die Zähne biss. Die DFB-Auswahl kam im Laufe des Turniers auf insgesamt 7 Ausfälle bei 19 Feldspielern. Für die Ersatztorhüter Oliver Kahn und Oliver Reck wurden vorsichtshalber schon mal Feldspielertrikots beflockt. Im absoluten Worst Case hätten eben sie rangemusst. Doch soweit kam es dann zum Glück am Ende doch nicht. Bertie Vogts fand tatsächlich noch 11 Spieler, die er am 26. Juni in Wembley dann auch auf das Feld schicken konnte.
Das Ganze begleitet von der üblichen kriegerischen Begleitmusik durch den Boulevard.
Genau, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Die englischen Boulevardzeitungen, die hatten ihre Leserschaft bereits Tage zuvor in der für sie typischen Manier vorbereitet. Wir haben in dieser Podcast-Reihe ja schon über das Duell Deutschland-Holland von 1988 gesprochen. Und England gegen Deutschland, das war ähnlich brisant. Und auch hier spielte natürlich der Zweite Weltkrieg eine Rolle. Und wie immer, wenn es zu diesem Duell kam, packten Englands Boulevardblätter im Vorfeld natürlich dann auch ihre Kriegsrhetorik aus. Das Boulevardblatt Daily Mirror titelte zum Beispiel in der ihm eigenen Mischung aus britischem Humor, Klischeehaftigkeit und Militarismus: Achtung, Surrender. For you, Fritz, the Euro 96, it's over. Und das in Lautschrift. Aber an Ergeben dachte an diesem Abend natürlich niemand. Dazu war die deutsche Mannschaft, die damals 1996 in England angetreten war, einfach ein viel zu verschworener Haufen. Der Star ist die Mannschaft, das war das Motto, das Bertie Vogt der Mission EM-Titel 96 gegeben hatte. Und wenn man auf den deutschen Kader guckt, dann stimmt das auch.
Auffallend ist ein Torwartwechsel. Bodo Ilgner ist raus, Andreas Köpke drin. Ilgner hatte sich mit Bertie Vogt beim WM-Turnier 1994 in den USA, das ja mit einer Pleite endete, obwohl man mit einem ja eigentlich sogar stärkeren Kader dort angetreten ist als 1990 in Italien. Die hatten sich überworfen. Köpke eher ein ruhiger Vertreter seiner Zunft, positiv für das Team. Lothar Matthäus ist dabei, ist verletzt. Stefan Effenberg, berühmt für seinen Stinkefinger, ist suspendiert, ist auch nicht dabei. Großmaul Mario Basler wurde von Christian Ziege im Training aus dem Turnier getreten. Ihr Fehlen war gut fürs Teambuilding. Es konnte sich eine neue Hierarchie herausbilden. Das sind ja auch alle Spieler, die jetzt im Team nicht so wohl gelitten waren. Und die neuen Leader sind Matthias Sammer und Jürgen Klinsmann. Klinsmann sicherlich ganz wichtig. Verfügt ja jetzt über Erfahrung im englischen Fußball, hat bei den Spurs viel vom Wert des Teamspirits gelernt, lässt die Mannschaft auch an diesen Erkenntnissen, die er dort gewonnen hat, teilhaben.
Und Matthias Sammer, welche Rolle spielte der bei diesem Turnier 96?
Sammer spielt dann auch ein überragendes Turnier, spielt einen modernen Libero, agiert wie ein aus der Tiefe des Raumes kommender Spielertrainer, abgeschirmt von Dieter Alz und Thomas Helmer. Er ist eigentlich das Modernste auf dieser Position im deutschen Nationalmannschaftsfußball seit Franz Beckenbauer. Bei gegnerischen Angriffen rückt er in den Raum vorhin vor, verlässt also seinen Beobachtungsposten in der Zentrale und wird der Ball abgefangen. Dann läuft Sammer in den Raum zwischen den beiden defensiven Abwehrspielern, stellt so Überzahl im Mittelfeld her und übt mehr Druck auf das deutsche Angriffsspiel aus. Was wir hier sehen, ist schon ein Übergang zum modernen Pressing, zum Angriffspressing, denn man attackiert nicht wie noch in den USA 10 Meter hinter der Mittellinie, sondern man attackiert bereits im gegnerischen Strafraum. Man setzt sehr klug die Räume dahinter zu und zwingt so den Gegner zu langen Bällen. Es gibt quasi in diesem Spiel eine Achse, Matthias Sammer, Jürgen Klinsmann. Wenn Klinsmann vorne attackiert, ist das Signal für Sammer, mit dem gesamten Verbund von hinten nach vorne zu schieben. Das ist letztlich taktisch die Erklärung dafür, warum die deutsche Nationalmannschaft dann 96 zum dritten Mal in ihrer Geschichte Europameister wird.
Sammer war ja dann auch im Halbfinale gegen England dabei. Klinsmann musste, wie gehört, verletzt passen. Für ihn schickte Bertie Vogt dann Stefan Kuntz auf das Feld. Ausgerechnet den Mann, dessen Name, laut und mit englischem Akzent ausgesprochen, dir in jedem englischen Pub eine gewaltige Tracht Prügel einbringen würde. You know what I mean.
Kuntz.
Dieser Kuntz wurde zu einem der Helden von Wembley und wird darauf von englischen Journalisten auf Pressekonferenzen noch heute angesprochen. Seine Gefühlswelt von damals kann er daher immer noch ausführlich schildern, sogar mehrsprachig.
At that time, you know, I was 34, I think, and this was the biggest thing you can reach in my head at that time, to play in old Wembley and to play against England in England. You know the history with 1966 and everything. This makes it unbelievable special. When the ref says you can go out for warming up and you go again up this hill, in that moment, you make the first step into the stadium. At once, you know what is a miracle, because the crowd was amazing, was unbelievable, shouting, singing and everything. You could feel all this energy.
Und Kuntz schwor sich, diese Energie nehme ich mit ins Spiel. Doch bevor es so weit kam, musste er noch mütterlichen Rat beherzigen. Die Mama hatte ihm nämlich telefonisch eingebläut, sich beim Auftritt in Wembley ja ordentlich zu benehmen.
Schon gehört mal, hier kommt die Queen. Ja, ja, Mama. Ja, und die gibt euch vom Spiel die Hand. Ja, Mama. Mach ja die Verdiener, wenn dir die Hand gibt.
Es sollte die einzige Verneigung von Kuntz vor den Engländern bleiben, auch wenn es aus deutscher Sicht erstmal nicht so gut losging. Auch nicht für ARD-Kommentator Gerd Rubenbauer, der musste nämlich mit ansehen, wie England den besseren Start in die Partie erwischte, durch
Bollitz.
Der zwang Andy Köpke mit einem Distanzschuss zu einer ersten starken Parade. Er wehrte den Ball zur Ecke ab, aber die brachte gleich wieder Gefahr. Paul Gascoigne gab sie herein, der unbewachte Tony Adams verlängerte und Alan Shearer war zur Stelle.
Und dann ist er schon drin, ausgerechnet der Mann Alan Shearer.
Die Sri Lions erwischen einen Traumstart, schon nach 3 Minuten gehen sie durch Alan Shearer in Führung.
Per Kopf hatte er getroffen, der frühe Rückstand war allerdings kein Schock für die deutsche Mannschaft. Ganz im Gegenteil, erklärte Kuntz später.
Ja, es ist so, dass es auch wieder eine Situation war, wo man halt die gute Kameradschaft unter Beweis stellen konnte und das haben wir halt wieder getan.
Und das Spiel bekam in der Folge richtig Fahrt. England gab zwar zunächst den Ton an, aber dann trafen die Deutschen.
Helmer nicht im Abseits und Kunz, Tor!
Es ist ein Spiel von ja, fast unerträglicher Intensität und der im deutschen Team sehr positiv auffällt, ist Thomas Helmer, der trotz einer Knieverletzung spielt und den englischen Stürmer Sheringham komplett neutralisiert.
Ein bisschen Glück auf beiden Seiten war aber auch nötig, dass das Spiel letztlich ins Elfmeterschießen ging. In der 93. Minute hatte Englands Anderton die Entscheidung auf dem Fuß, traf aber nur den Pfosten. 3 Minuten später jubelte erneut Kunz und auch Robbenbauer.
Kunz, Tor!
Doch zu früh gefreut, denn der ungarische Schiedsrichter Sándor Puhl, der gab das Tor nicht.
Foul, Foul, Foul. Er gibt das Tor nicht. Kein großes Foulspiel.
Dann waren noch einmal die Engländer dran mit ihrem Stürmerstar.
Shearer. Und?
Ja, der hatte den Ball in die Mitte gelegt, wo dann aber Paul Gascoigne ihn vor dem leeren Tor verpasste.
Ziege.
Und das passierte dann auch auf der Gegenseite.
Müller. Ziege! Ziege!
Freistehend hatte er den Ball an Torhüter Seaman und dem Tor vorbeigespielt. Und so musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Wie schon 6 Jahre zuvor im Halbfinale der WM 1990. Und auch da ging es hin und her.
Elfmeter besser geschossen als der andere. Kannst du allesamt ins Lehrbuch aufnehmen?
Bis auf Seiten Englands er kam.
Gareth Southgate. In diesem Team noch ein relativer Frischling. Der sanfteste Abwehrspieler, den England hat, sagt selbst Terry Venables.
Tja, sanft war dann auch eher sein Schuss. Andy Köpke konnte glänzen.
Er hat ihn! Er hat ihn! Ausgerechnet der mit der vergleichsweise geringsten internationalen Erfahrung scheitert.
Ich kann mich noch genau an diesen Elfmeter erinnern. Man schaut in das Gesicht von Southgate, man war in dem Moment absolut davon überzeugt, dieser Mann wird verschießen. Manchmal sieht man es den Spieler auch wirklich schon an.
Deutschland damit virtuell im Vorteil und die Last der Verantwortung auf den Schultern von Andreas Möller. Der Mann, der vom verletzten Klinsmann die Kapitänsbinde übernommen hatte, aber eigentlich kein regelmäßiger Elfmeterschütze. Und wenn, dann auch ein nicht unbedingt sicherer Schütze war in seiner Karriere. Der musste jetzt ran.
Gegen Nordirland hat er verschossen. Jetzt hat er die Chance. Und Deutschland im Finale!
Möller eben ganz anders. Er drischt den Ball souverän in der Querlatte.
Und dann lieferte er mit seiner Jubelpose vor der englischen Tribüne ein Bild für die Ewigkeit. Aufrecht, Rücken durchgedrückt und stolz die Brust rausgereckt. Das personifizierte Selbstvertrauen, das er dann, weil gesperrt, im Finale nicht abrufen durfte.
Es ist einer der wenigen auffälligen Auftritte von Andreas Möller im Trikot der Nationalmannschaft. In der Regel blieb Andreas Möller jedoch unter seinen Erwartungen, aber zum EM-Titel 1996 hat er dann schon seinen Beitrag geleistet. Die Deutschen beenden ihre Auftritte in Wembley, dem heiligen Rasen von Wembley, mit einer ausgesprochen positiven Bilanz. Nach 66 triumphiert immer die deutsche Nationalmannschaft in Wembley.
Und dann ja auch an gleicher Stelle ein paar Tage später im Finale gegen Tschechien, trotz immer noch einiger Verletzter, aber dank eines Jokers, den Bertie Vogts noch im Ärmel hatte und den ihm seine Frau quasi zugesteckt hatte. Nimm den Bierhoff mit, er wird's dir danken, hatte sie ihm vor dem Turnier geraten. Und Bierhoff durfte dann im Finale ab der 69. Minute mitmischen.
Bierhoff, 28 Jahre alt, spielt für Udinese Calcio in Italien. Bis dahin keine besonders beeindruckende Fußballkarriere. In der Nationalmannschaft hat er auch erst 4 Monate vor der EM debütiert. Er ist aber ein Spätentwickler, auch ein Spieler, der in seiner ganzen Bewegung so ein bisschen ungelenk wirkt. Aber ausgerechnet dieser Spieler wird jetzt zum Matchwinner in der 73. Minute, also nur 4 Minuten nach seiner Einwechslung, erzielt er per Kopf nach einem Freistoß von Christian Ziege den Ausgleich.
Und dann in der Verlängerung passierte das hier.
Ein aus der deutschen Hälfte geschlagener langer Ball landet bei Jürgen Klinsmann. Der leitet weiter auf seinen Sturmkollegen Bierhoff, der aus 15 Metern mit dem linken Fuß halb hoch aus der Drehung abzieht.
Das Mittelfeld wird ignoriert, lange Bälle nach vorne, Klinsmann. Bierhoff ganz nah bei ihm, Kadlec. Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister! Und wieder war es Oliver Bierhoff durch das erste Golden Goal
in der Fußballgeschichte.
Der Tschechenkeeper Kuba ist schlecht positioniert, kommt nur noch mit den Fingerspitzen an den Ball, der aber auch leicht abgefälscht ist und nicht so ganz einfach zu brechen war. Und vom Innenpfosten trudelt der Ball dann hinter die Linie. Überraschend ist die Reaktion der Spieler, die erstmal überhaupt kapieren müssen, was passiert ist. Aber man kennt das ja noch nicht mit dem Golden Goal. Also auch mir ging das damals vom Fernseher so, dass ich sagte, wie ist jetzt wirklich zu Ende oder passiert jetzt doch noch irgendwas? Also man hatte von der Regel vorgelesen, aber dass das so passieren würde, wie man darauf reagieren würde, das wusste man nicht. Okay, Deutschland wird zum dritten Mal damit Europameister.
Und damit traf, wenn man so will, sogar noch eine dritte Weisheit ein. Frauen haben immer recht. In diesem Fall Bertie Vogts Ehefrau. Aber auf jeden Fall hatte vor allen Dingen Gary Lineker recht. Wenn auch zum vorerst letzten Mal. Denn es sollten für den deutschen Fußball Jahre der Nationalmannschaftsdürre folgen. Denn die Europameister von 1996 waren, wenn man so will, eine Mannschaft ohne Zukunft.
Das Problem ist, dass auch so ein Führungsspieler wie Matthias Sammer geht schon auf die 30 zu. Andere Spieler, Köpke, Klinsmann, Kohler, Thomas Helmer, Dieter Ayers, Hessler, Stefan Kunst, hatten diese Schwelle schon längst erreicht oder überschritten. Also kein Team, auf die man seine Zukunft aufbauen konnte. Und ein Grund ist aber auch, dass die von Bertie Vogts angeklagten längst überfälligen Reformen in der Nachwuchsarbeit zunächst einmal ausbleiben. Das ist immer, glaube ich, das Problem, dass solchen Triumphen, dass man glaubt, alles, was die Leute vorher erzählt haben, ist da nicht falsch. Wir haben eine große Zukunft. Wir sind ja immer noch in der Lage, Titel zu gewinnen und dann zu wenig ändert. Zu wenig bereit ist, die Grundlagen für Kontinuität zu legen. Sondern im deutschen Falle bedarf es dann immer gleich zwei Pleiten hintereinander, bevor man kapiert, wir müssen hier was ändern.
Und daher gab es auf absehbare Zeit eben auch keine legendär guten EM-Spiele mit Beteiligung der deutschen Mannschaft mehr, sondern nur legendär schlechte. Wir widmen uns deshalb dann in der nächsten Ausgabe einem Deutschen, der mit Griechenland zur Legende wurde. Otto Rehhagel und seine Griechen 2004 bei der EM in Portugal. Danke, dass ihr in diese Folge unserer EM-Sonderstaffel der 100 Fußballlegenden reingehört habt. Wenn euch diese Staffel zu den legendären EM-Spielen gefällt, wenn euch diese Serie insgesamt gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr die Abo-Glocke drückt, wenn ihr kommentiert, bewertet und uns weiterempfehlt. Und wenn ihr auch mal bei Instagram reinguckt, wäre das auch super. 100 Fußballlegenden heißen wir da. Danke fürs Folgen. Wir lesen und hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.